Dieser Weg wird kein leichter sein. Vielleicht haben Sie sich während des Liedes schon Gedanken darüber gemacht, ob dieses Lied die Wirklichkeit trifft, wenn Sie über Gottes Weg mit uns nachdenken. Wenn Sie also überlegen, wie ist das eigentlich, wenn man Jesus nachfolgt? Ist das so ein steiniger Weg, den man zu gehen hat? Oder ist das eher ein sehr leichter Weg, etwas, was uns zufällt? Die erste Predigt in dieser Predigtreihe, zur Freiheit finden. Als ein Mann zu Jesus kam und zu ihm sagte, Jesus, du bist super, ich will dir nachfolgen. Da sagte Jesus, dieser Weg wird kein leichter sein. Wir haben keine im Voraus gebuchten Unterkünfte. Es wird beschwerlich sein. Ich biete dir keinen Komfort an. Oder, wie Sie es wahrscheinlich aus Ihrer Bibel kennen, Jesus sagte zu diesem Mann, du kannst mir nachfolgen, aber bedenke, dass ich, obwohl ich Sohn Gottes bin, keinen Platz habe, wo ich meinen Kopf niederlegen kann zum Schlafen, zum Ausruhen, sondern dass wir unterwegs sind und dass ich dir nichts Bequemes, keinen Luxus anbieten kann. Dieser Weg wird kein leichter sein. Wir wollen uns gemeinsam anschauen, was Nachfolge Jesu bedeutet. Was bedeutet es, wenn Sie sagen, ich möchte Jesus nachfolgen? Vielleicht sind Sie in der Situation, dass Sie Jesus schon lange folgen. Oder Sie sind in der Situation, dass Sie sich schon häufiger mit dieser Frage beschäftigt haben, wie wäre das, wenn ich Jesus nachfolgen würde? Vielleicht geht es Ihnen sogar so, dass Sie diese Sache eher abschreckt, dass Sie vielleicht hier im Gottesdienst sind, aber Sie sagen, ja, ich habe mir da schon immer Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube wirklich, das ist kein leichter Weg und muss man vielleicht viel aufgeben. Hören Sie einfach mal hin, wie Jesus selber Nachfolge verstanden hat, wie er das verstanden hat, was ein Mensch investiert und was er empfängt, wenn er Jesus Christus nachfolgt. Die erste Beobachtung, die ich in den Evangelien gemacht habe, ist, dass Jesus den Menschen, die ihm nachfolgen wollten oder die er rief und die sich dazu entschlossen, mit ihm zu gehen, dass er ihnen nicht sagte, ja, passt mal auf, ich gebe euch eine Idee von Gott, sodass ihr sozusagen euch viele schöne und kluge Gedanken über Gott machen könnt. Nein, Jesus lud sie ein in eine Art Erlebniswelt. Er lud sie ein, es zu erleben, was es bedeutet, mit dem Menschensohn, mit Jesus Christus zu gehen. Und damit das für alle Zeiten Gültigkeit hat, hat Jesus sich entschieden, dass er exemplarisch deutlich macht, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, indem er Menschen wählte, die wörtlich mit ihm gingen, hinter ihm hergingen, die er zu sich rief und sagte, pass mal auf, ich möchte mit euch die ganzen 3 Jahre, die jetzt sozusagen vor uns liegen und die ich öffentlich unterwegs bin, möchte ich, dass ihr meine Begleiter seid. Und er berief sie, dass sie seine Vertrauten sein sollten, also mitbekommen sollten, was Jesus vorhatte und dass er sie vorbereiten konnte, dass sie später andere unterrichten konnten, dass sie selber Jesus nachfolgen können. Und wenn wir uns das Erste anschauen, was Jesus den Leuten sagte, denen er sagte, kommt in meine Nachfolge, das sehen wir in einem Bibelvers, das sich immer wieder wiederholt. Jesus sieht einen Menschen sitzen, hier ist es ein Zolleinnehmer, der an seinem Arbeitsplatz sitzt und Jesus kommt dort vorbei und sagt ganz schlicht, komm und folge mir. Und die Evangelisten, die diese Augenzeugenberichten über Jesus aufgeschrieben haben, die setzen dann immer sofort dahinter, wie der Mensch reagiert hat. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi, so heißt dieser Zolleinnehmer, stand auf und folgte ihm. Das ist das Grundmodell der Nachfolge, dass Gott ruft, dass Jesus Christus ruft und dass der Mensch direkt dem folgt. Ein ganz schlichter Gehorsam auf den Ruf Gottes. Das ist Nachfolge. Und er fordert zunächst mal etwas ganz Unspektakuläres. Er sagt, komm mit mir, lauf hinter mir her. Wir bilden eine Art Weggemeinschaft, eine Art Lebensgemeinschaft. Wir laufen gemeinsam durch die Gegend, wir essen gemeinsam, wir legen uns gemeinsam nieder und stehen morgens wieder gemeinsam auf. Wir erleiden Schwierigkeiten gemeinsam und wir erleben Freude gemeinsam. Und Jesus ist immer dabei. Das ist das Wesen der Nachfolge. So haben das die ersten Jünger eingeübt und so haben sie das auch gelebt, als Jesus nicht mehr leiblich unter ihnen war. Als Jesus gestorben und auferstanden war und nicht mehr bei ihnen war, da haben sie genau das so fortgesetzt, dass sie gesagt haben, wir leben so weiter, wie Jesus uns das gelehrt hat. Es ist richtig, dass Jesus nicht mehr als Mensch bei ihnen war, aber dass er trotzdem unter ihnen war in Form des Heiligen Geistes, der in ihnen Wohnung genommen hat. Und so geht er trotzdem überall hin mit. Dann fragen Sie vielleicht, naja, wenn das so ist, dass Jesus immer sowieso dabei ist, wenn ein Mensch einmal diesen Ruf in die Nachfolge gegangen ist, wieso muss man sich dann Gedanken darüber machen, was für Schritte da noch folgen, welche Schritte die Nachfolge mit sich bringt? Ich denke, dass die Jünger uns vor Augen malen, dass sie gelernt hatten von Jesus, dass sie vor allen wichtigen Entscheidungen, vor allen Lebensentscheidungen in Kontakt mit Jesus treten und sagen, wo möchtest du, dass wir langgehen? Was möchtest du, dass ich jetzt mache? So dass sie gelernt hatten, ich kann nicht Jesus nachfolgen und einen völlig anderen Weg einschlagen, als er einschlagen will. Wenn ich die Stimme meines Herrn, die Stimme von Jesus sozusagen ausblende und immer überhöre, dann wird sie immer schwächer und ich werde einen eigenen Weg einschlagen. Das heißt, die Jünger hatten gelernt, Nachfolge bedeutet, dass Jesus den Weg vorgibt, dass er vorausgeht. Es bedeutet nicht, dass Jesus sich für jedes Detail interessierte, für jede winzig kleine Entscheidung. Es war für ihn nicht entscheidend, wo seine Jünger einkaufen gehen und zu welchem Zeitpunkt, ob es Fladenbrot oder gebratenen Fisch zum Abendessen gibt. Aber er bestimmte alle wichtigen Entscheidungen. Er war ihre sofortige Adresse, wenn es Bitten oder Unklarheiten gab. Und manchmal, wenn er an ihrem Gesichtsausdruck sah, dass sie wütend waren oder verzweifelt, dann fragte er sie, sagt mal, was ist denn eigentlich los? Dann sagten sie, ja, wir hatten gerade Ärger auf dem Weg, haben uns gestritten oder etwas Ähnliches. Und er konnte das aufgreifen. Manchmal war sein Verhalten ihnen ein Rätsel. Aber sie verstanden, je mehr wir uns an ihn und an seine Entscheidungen halten, desto besser. Und wenn wir weiter beobachten im Neuen Testament, was dann folgte, wenn Jesus den Menschen sagte, wie dem Levi hier, komm mit mir, dann war der erste Schritt dieses schlichten Gehorsams, dass sie alte Dinge stehen lassen mussten. Wir erleben das schon bei Levi, dass er die Kasse, seinen Beruf hinter sich lässt und losgeht. Und so war das immer, wenn Jesus Leute in seine Nachfolge gerufen hat, dass er gesagt hat, ich rufe dich heraus aus dem, was du bisher gemacht hast und was für dich bestimmt war. Die Sicherheiten, die du bisher hattest, die lass los. Die lass beiseite. Und so sehen wir an den Jüngern, dass sie gerufen werden, mitten aus ihrer beruflichen Situation heraus. Und dann steht dort, sie ließen alles stehen und liegen und folgten Jesus nach. Und ich glaube, dass es ein Merkmal von Jüngerschaft bis heute ist, von Nachfolge Jesu, dass wir Sicherheiten aufgeben und dass wir das loslassen, was uns bisher so extrem wichtig war. Wir sehen das an ganz vielen Beispielen im Neuen Testament. Da kommt ein sehr reicher, sehr wohlhabender Mensch zu Jesus und sagt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Damit ich mit Gott in Ordnung komme? Und Jesus fragt ihn erst einiges und sagt dann zu ihm, weißt du, es gibt eine Sache, die ganz wichtig ist. Wenn du mir nachfolgen willst, musst du zuerst alles verkaufen, was du hast, dein Geld weggeben an arme Menschen und dann komm und folge mir nach. Und diesem Mann blieb der Mund offen stehen. Und es heißt von ihm, dass er irritiert war, traurig, weil er viel hatte und diese Sicherheit nicht bereit war aufzugeben. Und dann erklärt Jesus immer wieder seinen Zuhörern, auch seinen Jüngern, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Er sagt, wer seinen Vater oder seine Mutter mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Wir empfinden diese Worte als sehr hart. Aber Jesus möchte damit ganz, ganz deutlich machen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Dass es bedeutet, alles, was uns bisher so wichtig war, loszulassen. Alles, was uns bindet, loszulassen und allein Jesus wichtig zu nehmen und was Jesus möchte, wichtig zu nehmen. Das ist wahre Nachfolge. Vielleicht haben Sie die Jahreslosung für dieses Jahr schon gelesen. Die Jahreslosung bedeutet einen Vers, der ausgelost wird von Christen und der sozusagen wie so ein Motto über diesem Jahr stehen kann. Und in diesem Motto heißt es, dass Gott uns Menschen einlädt, darauf zu schauen, dass er Neues schafft. Und wenn Sie das in diesem Zusammenhang in dem Kapitel des Jesaja-Buches, Kapitel 43, lesen, dann werden Sie feststellen, dass Gott in diesem Zusammenhang sagt, du sollst nicht zurückschauen auf das, was bisher war. Du sollst loslassen, was du bisher als dein Fundament, als das Wichtigste hattest, weil ich möchte, dass du deinen Blick richtest nach vorne und dass du auf mich schaust, was ich mit dir tun will. Und Jesus hat das an ganz verschiedenen Stellen deutlich gemacht, was es bedeutet, Bindungen loszulassen. Ich möchte Ihnen ein paar dieser Bindungen. Jesus sagt, niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar solcher Schritte an oder Möglichkeiten und vielleicht entdecken Sie sich an der einen oder anderen Stelle, was Jesus als Beispiele nimmt dafür, was uns binden kann, nicht unbedingt muss, aber binden kann und unsere Nachfolge verhindert. Das erste ist die Bindung an die Herkunftsfamilie. Es kamen Leute zu Jesus, die sagten, ich möchte dir gerne nachfolgen, aber ich möchte zuvor noch meinen Vater beerdigen. Ich möchte also zunächst, wir können davon ausgehen, dass dieser Vater noch nicht unbedingt gestorben war, sondern dass dieser Sohn einfach sich nicht frei fühlte, nicht das Empfinden hatte, ich kann Jesus wirklich nachfolgen, sondern ich möchte Rücksicht nehmen auf meine Eltern. Und Jesus sagt, das ist nicht möglich. Es ist unmöglich, dass du diese Prioritäten so setzt, dass deine Herkunftsfamilie wichtiger ist als die Nachfolge Jesu. Ich erlebe das bis heute, dass Menschen manchmal sagen, ich kann Jesus erst nachfolgen oder ich weiß um einen bestimmten Gehorsamsschritt des Glaubens, den ich gerne gehen würde, aber ich muss warten, bis mein Vater gestorben ist oder meine Mutter gestorben ist. Ich möchte mich nicht taufen lassen, sagt da jemand, weil mein Vater noch lebt. Wenn der tot ist, kann ich das machen. Aber ich möchte den nicht enttäuschen. Und ein anderer kommt zu Jesus und sagt, du lass mich doch bitte erst Abschied nehmen von meiner Familie. Und Jesus sagt, dass bei dir ist es nicht nur Abschied nehmen, du wirst dann gar nicht mehr in mir nachfolgen. Ich möchte, dass du die Prioritäten wählst. Und wir müssen in dieser Unbedingtheit, wie Jesus mit den Leuten redet, verstehen, dass es Jesus nicht darum ging, zu sagen, deine Familie ist schlecht und du musst alle Bindungen abhacken und aufgeben, sondern dass es Jesus darum ging, deutlich zu machen, du musst dich entscheiden, was wichtig ist. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hat das Priorität. Dann ist das wichtig. Und dann muss das andere zweitrangig sein. Und darum empfinden wir das vielleicht als harte Worte Jesu und doch Zeig Jesus damit, welche Prioritäten wir zu setzen haben. Und deshalb sagt Jesus das manchmal auch sehr hart und sagt, wer seinen Vater, seine Mutter nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und hier ist nicht gemeint, dass wir wirklichen Hass gegenüber unseren Eltern leben, sondern dass wir die Prioritäten setzen. Und dass, wo ein Konflikt zwischen meiner Jesus-Nachfolge und den Wünschen und Ansprüchen meiner Familie vorliegt, Jesus Vorrang hat. Das ist hier gemeint. Das Zweite, was wir entdecken in dem, was Jesus von Menschen sagt, dass sie es loslassen müssen und frei werden müssen, das ist der Besitz. Ich hatte das eben schon zitiert, ein Mann, der zu Jesus kommt und sagt, also ich möchte Jesus dir gerne nachfolgen. Und Jesus zu ihm sagt, du musst alles verkaufen. Nicht deswegen, weil Jesus sagt, Besitz ist an sich etwas Schädliches. Und Jesus sagt, es kann so eine extreme Bindungskraft haben. Und wenn unser Besitz nicht auch unter Jesu Herrschaft gestellt wird, dann ist er eine Bindung, die letztlich von Gott wegführt und die Nachfolge verhindert. Denn das nächste Beispiel, was wir sehen, ist die berufliche Karriere. In den Fällen der Jünger, der Nachfolger Jesu, ging die Nachfolge zu Jesus so weit, dass sie ihre Berufsentscheidungen sozusagen neu definieren mussten. Dass sie sagen mussten, ja, ist das jetzt noch dran? Und Jesus sagte, nee, im Moment nicht. Im Moment machst du mal was anderes. Und bei manchen hieß das, dass sie lebenslang einen anderen Beruf hatten. Eine andere Berufung hatten durch Gott. Und dann gibt es auch eine Freiheit von der Rebellion gegen Gott. Das ist auch ein Beispiel, vielleicht nicht etwas, was sich Menschen bewusst aussuchen. Nicht im Sinne einer Bindung, wo wir sagen, ach ja, das wünsche ich mir ja zu haben. Aber wir entdecken, dass Jesus, als er mit Menschen im Gespräch ist, zum Beispiel in Johannes 8, dass er Menschen sagt, wenn ihr euch auf mich einlasst, dann werdet ihr wirklich frei sein. Ihr werdet komplett frei sein. Auch von negativen Bindungen, nicht nur vielleicht von schönen Dingen. Herkunftsfamilie, Besitz, beruflicher Karriere sind ja zunächst mal sehr positive Dinge. Sondern auch von dem, was euch in Wirklichkeit bindet. Und dann sagten, und er erklärt das im 8. Kapitel des Johannesevangeliums, dass es bedeutet, sich auf Jesus einzulassen bedeutet, frei zu werden von sündigen Bindungen und von Rebellion gegen Gott. Ich mache euch frei von dem Zwang der Sünde, sagt Jesus dort. Und dann loslassen auch von theologischem Wissen. Wir erleben das bei den Lehrern der damaligen Zeit, den theologischen Lehrern der damaligen Zeit, dass ihre begrenzte theologische Sicht den Weg zu Jesus versperrt und wahre Nachfolge versperrt, weil sie ihr theologisches Denken mit dem, wie Gott handelt, nicht zusammenbringen. Und sie diskutieren dann darüber und dann sagen manche in dem Hohen Rat, also dem damaligen theologischen Gremium der damaligen Zeit, sagen dann zu Nikodemus, jemand, der Jesus gerne nachfolgen wollte, sagen zu ihm, ja, hast du denn schon mal die Schriften in den Schriften nachgeguckt? Kann das denn überhaupt sein, dass so jemand wie Jesus, also der Messias, aus Galiläa kommt? Nein, kann es nicht. Deshalb hat Jesus keine Berechtigung. Und so kann auch das theologische Wissen manchmal im Wege stehen. Ich denke da beispielsweise daran, wenn Menschen eine ganz liebliche Vorstellung von Gott haben, die sie aus irgendwelchen Gründen geprägt haben. Was wir vielleicht auch gerade im kirchlichen Rahmen unseres Landes oft gelehrt bekommen, was sie oft gesagt bekommen, dass Gott ein Gott der Liebe ist und was eine richtige Aussage ist, und sie trotzdem ein wenig Lüge beigemischt bekommt im Sinne von, dass Gott auch immer alle Augen zudrückt, wenn es um menschliche Schuld oder menschliches Versagen geht. Oder dass letztlich Gott einfach, egal wie jemand zu ihm steht, immer nur Liebe und das Beste für einen Menschen haben will. Ich denke, dass manchmal das theologische Wissen im Weg stehen kann. Auch umgedreht, das theologische, die theologische Ansicht oder die Meinung, dass Gott vielleicht immer uns das zubilligen will oder das zumessen will, was uns am wenigsten gefällt. Manchmal haben Menschen Angst davor, sich Jesus anzuschließen, weil sie denken, dann wird mir alles verboten, was Spaß macht und was Freude macht im Leben. Und diese Voreinstellung, dieses theologische Scheinwissen wird zum Hindernis für eine Jesus-Nachfolge. Weil sie sagen dann, ich habe so den Eindruck, dann alles, was mir dann bisher Spaß gemacht hat, das kann ich dann nicht mehr machen. Und im schlimmsten Fall schickt Gott mich noch dann irgendwie so als Missionar nach Japan, sagen wir mal. Um ein frei gewähltes Beispiel zu nennen, Declan. Und sie denken, wie schrecklich. Deshalb kann ich mich nicht auf die Jesus-Nachfolge einlassen, weil ich immer befürchten muss, dass Gott eigentlich ganz fürchterliche Wege mit mir hat. Theologisches Wissen, das uns im Weg stehen kann. Und dann auch selbst die Erfüllung von Gottes Gesetzen kann uns im Wege stehen. Das wird besonders deutlich in den Briefen des Neuen Testamentes. Das ist so eine besondere Gefahr für religiöse Menschen, dass sie den Eindruck haben, ich kann damit, dass ich ganz viele von Gottes Gesetzen optimal erfülle. Und Paulus nennt in diesem Zusammenhang dann oft die Gebote für Festtage, für Sabbate, für Sonntage und sagt, ihr klammert euch daran und letztlich behindert das eure Freiheit in Jesus Christus. Behindert letztlich eure Nachfolge, weil ihr meint, dass ihr mit der Erfüllung dieser Gesetze noch etwas besser vor Gott dasteht. Und dann eine weitere Bindung, die es loszulassen gilt, die Angst vor Menschen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, sagt Jesus Christus. Habt doch keine Angst vor Menschen. Glaubt doch nicht, dass sie euch letztlich etwas antun können, sondern folgt doch Gottes Willen und dient ihm. Und zuletzt, wenn jemand in der Vergangenheit festhängt, das empfinde ich gerade im Zusammenhang mit der Jahreslosung so, dass auch diese Bindung eine Bindung ist, die letztlich die Nachfolge, eine befreite Nachfolge zu Jesus Christus behindern kann, wenn jemand ständig zurückschaut und sagt, ah nee, damit habe ich schon, also an der und der Stelle hatte ich den Eindruck, dass Gott mir nicht geholfen hat und deshalb glaube ich das letztlich auch nicht für die Zukunft, dass Gott etwas Gutes mit meinem Leben vorhaben kann. Und so bindet die Vergangenheit, vielleicht auch manche Schuld der Vergangenheit und lässt eine befreite Jesus-Nachfolge gar nicht erst zu. Und so verstehe ich, dass dieser Schritt, dieser erste Schritt der schlichten Jesus-Nachfolge immer verknüpft ist damit, dass Jesus sagt, ich möchte, dass ihr wirklich freie Menschen seid. Frei von Bindungen, frei von Sicherheiten, die nur scheinbar Sicherheit vermitteln. Und darum geht Jesus so hart damit ins Gericht und redet so hart darüber. Nicht, weil er uns das Leben madig machen will, sondern weil er möchte, dass wir uns nicht an falsche Sicherheiten binden. Als ich meinen Führerschein noch recht kurz hatte und mit dem Auto meiner Eltern meine ersten Experimente durchführte, da habe ich, wenn ich zu schnell um eine Kurve fuhr und das merkte, habe ich mich immer am Beifahrersitz festgehalten, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dann sicherer, um die Kurve zu kommen. Ist natürlich totaler Quatsch. Wenn das Auto ins Schlingern kommt und ich gegen einen Baum fahre, dann nützt mir auch nichts, dass ich mich am Beifahrersitz festgehalten habe. Aber so gibt es manchmal scheinbare Sicherheiten, die nicht wirkliche Sicherheiten sind. Und darum möchte Jesus, dass wir sie loslassen. Und dass wir sagen, das, was so scheinbar meinem Leben Sicherheit vermittelt, das ist letztlich keine Sicherheit. Und darum, weil ich mich daran festklammere, verhindert es mein Leben als freier Mensch in Jesus Christus. Und darum, als sozusagen Merksatz, unsere Sicherheit, das war die erste Lektion, die die Jünger Jesu gelernt haben. Unsere Sicherheit besteht darin, dass wir nur Jesus brauchen. Unsere Sicherheit besteht darin, dass wir nur Jesus brauchen. Und dann gehen wir zu dem zweiten Schritt. Das Leben in einer neuen Identität. Als die Jünger an diesem Punkt angekommen waren, zu sagen, ich habe den Ruf von Jesus Christus gehört und ich will ihm nachfolgen und will das loslassen, was bisher so wichtig war, und meine einzige Sicherheit in Jesus Christus haben. Da hat Jesus ihnen sozusagen eine neue Identität gegeben und hat ihnen gesagt, wer sein Leben sozusagen, das, was bisher Sicherheit bot, um meinetwillen verliert, der hat es gewonnen. Und diese neue Identität, die beschreibt Jesus mit verschiedenen Worten. Er sagt zu seinen Jüngern manchmal, ihr seid meine Freunde. Er sagt zu ihnen, ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid also freie Menschen. Und er sagt gleichzeitig, ihr seid Knechte. Ihr seid diejenigen, die als einzige und starke Bindung, die an Jesus Christus haben, als Knechte an ihren Herrn. Und das ist unsere Identität als Nachfolger von Jesus Christus. Wenn Sie also den Ruf Jesu gehört haben und haben gesagt, meine einzige Sicherheit besteht darin, dass ich Jesus habe. Das ist das sozusagen in die Nachfolge eintreten, zum Glauben kommen. Dann gilt es, in dieser neuen Identität zu leben. Und dieses Leben in einer neuen Identität ist nicht so sehr ein Tun, sondern es ist ein Sein. Es ist nicht etwas, wo Sie sozusagen jetzt gucken, was muss ich alles leisten, sondern etwas, das Gott Ihnen zusagt, was Sie sind. Ihnen ist das bestimmt aufgefallen, wenn Sie die Evangelien gelesen haben, wie oft Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid. Nicht ihr sollt sein oder ihr solltet euch mehr anstrengen, dass ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid schon rein, sagt Jesus zu seinen Jüngern, um des Wortes willen, das ich zu euch gesagt habe. Wenn Sie dafür sich das nicht recht vorstellen können, was das bedeutet, dass man eine neue Identität annimmt. Vielleicht kennen Sie so aus verschiedenen Filmen, dass Menschen ihre Identitäten austauschen. Da gibt es einen neuen Pass und einen neuen Namen, man lernt ein bisschen was dazu und dann bewegt man sich an der neuen Identität. Das ist aber eine gespielte Identität, die man jederzeit wieder ablegt. Was ich meine mit neuer Identität, kann man am besten beschreiben, meine ich, mit dem Bild, wenn ein Mann oder eine Frau Eltern werden. Haben Sie das schon mal beobachtet, wie sich Menschen verändern, wenn sie Eltern werden? Die gucken plötzlich ein bisschen anders, besonders wenn sie auf ihre Kinder gucken natürlich, aber sie handeln anders. Sie sagen dann manchmal, ja, ich muss ja jetzt noch an eine Person mehr denken. Und man merkt, dass sie etwas Neues in ihr Leben hineingekommen ist. Und das ist wie beim Leben in der Nachfolge auch, das begleitet sie lebenslang. Ja, manche sagen ja, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Ich weiß nicht, ob das so durchzuhalten ist, diese Weisheit, aber sie bleiben ihr Leben lang Eltern. Diese Identität, Eltern zu sein, die bleibt. Und es ist keine gekünstelte, keine gespielte, sondern etwas, was passiert ist und sie leben in dieser neuen Identität. Das können sie nicht einfach abschütteln. Und sie können diese neue Identität sehr, sehr schön und sehr annehmend füllen oder sie können das sehr befremdlich leben. Das ist das, was sie entscheiden. Aber die neue Identität haben sie. Und so ähnlich ist das auch in der Nachfolge Jesu. Dass Jesus seinen Jüngern eine neue Identität gibt und sagt, ihr seid jetzt Kinder Gottes. Ihr seid als solche freie Menschen, frei von Schuld, freien Zugang zu Gott. Und deshalb will ich das nur mit zwei Begriffen noch beschreiben, weil es mir heute nicht um das Tun geht, was sicherlich auch ein Teil der Nachfolge ist. Aber um das Sein, Zwei Hinweise. Das erste, lebe, genau. Das erste, in der Gelassenheit des Kindes zu leben. Jesus hat, als er seine Jünger wählt, wird das im Markus-Evangelium, Markus 3, Vers 14, so ausgedrückt, dass der Apostel beschreibt, Jesus wählte die aus, nämlich seine 12 Jünger in diesem Fall. Dann kommt jetzt die Begründung, damit sie bei ihm seien. Kommt als erstes. Und danach kommt, und damit sie in seinem Namen predigen sollten und Dämonen austreiben sollten. Aber als erstes kommt der Wunsch Jesu, dass diese Menschen bei ihm sind. Und ich empfinde das, wie Jesus seine Jünger belehrt, als ein Signal, lebt in der Gelassenheit der Kinder Gottes. So sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen um das, was der morgige Tag bringt. Sorgt euch für heute, lebt in der Gelassenheit eines Kindes, das weiß, mein Vater sorgt schon vor. Und gleichzeitig sagt er ihnen, ihr müsst sozusagen in einer positiven Weise kindlich sein und werden, um die ganze Größe Gottes erfassen zu können. Und deshalb meine ich, dass dieses Sein bedeutet, dass unser Glaube in Jesus Christus zunächst mal wie eine Art Ruhepol ist. Etwas, was uns sagt, ja, wir können es auf unseren Vater im Himmel verlassen. Das ist mein Sein, dass ich zu Gott gehöre und dass ich sein Kind bin. Als Jesus seine Jünger erwählt, merken wir, als er sagt, ich möchte, dass ihr bei mir seid, dass Jesus sich nicht eine Kommunität vorstellt, wo alle gleichen Rang haben, sondern wir merken im nächsten Satz, dass hier wie ein Vater seine Kinder, er ihnen zum Teil einen neuen Namen gibt. Nicht bei allen Jüngern, aber dann steht dort, er nannte Johannes und Jakobus die Donnersöhne oder gab Petrus einen neuen Namen. Und damit kommt zum Ausdruck, dass Jesus möchte, dass seine Jünger bei ihm sind, wie Kinder bei ihrem Vater, wie Knechte bei ihrem Meister. Und die zweite Eigenschaft dieser neuen Identität, lebe in der Kraft des freien Menschen. Das kommt besonders im Neuen Testament, im Galaterbrief zum Vorschein. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben, heißt es dort. Das heißt, unsere Aufgabe zunächst mal im Sein in Christus ist, in dieser Freiheit zu leben und zu bleiben. Und das bedeutet, nach dem Galaterbrief, dass wir die Freiheit, die uns geschenkt ist, nicht als einen Freibrief verstehen, alles einfach nach der eigenen Nase tun und lassen zu können, sondern es wird immer direkt dazu gesagt, missbrauche die Freiheit nicht, die dir geschenkt ist. Sonst geht sie dir abhanden. Wenn du die Freiheit, die du bekommen hast als Kind Gottes, für deine eigenen Ziele einsetzt, geht sie nach und nach verloren. Du behältst deine Freiheit, wenn du sie einsetzt, deine Kraft einsetzt, um an Jesus Christus gebunden zu bleiben. Und so kannst du etwas sozusagen dafür tun, dass du in dieser Identität auch bleibst. Und deshalb, um das zusammenzufassen, glaube ich, dass dieses zur Freiheit finden als erster Schritt in die Nachfolge bedeutet, dass ich die Sicherheit, die ich hatte, das, was mir vermeintlich Sicherheit bietet und auch Bindungen loslasse, und sage, die einzige Sicherheit, die ich habe, ist Jesus Christus. Und dass ich dann von Herzen bejahe und mich darüber freue, dass ich in Jesus Christus eine neue Identität habe, ein neues Sein habe, dass er mich Kind Gottes nennt, dass er sagt, du gehörst zu mir. Und deshalb, als Schlusssatz sozusagen von Dietrich Bonhoeffer, wie er Nachfolge versteht. Nachfolge ist Bindung an Christus. Nachfolge ist Bindung an Christus. Amen.